Moin, herzlich willkommen zu Doinks Erben, deinem Wrestling-Podcast. Ich bin Daniel, euer Moderator. Bevor ich die anderen beiden vorstelle, möchte ich heute sagen, ich bin ein bisschen angeschlagen an meiner Stimme, daher werde ich heute eher weniger und zurückhaltend reden. Aber ich habe noch meine lieben Freunde, meine Gäste. Sei mal Herr Florian, wie geht's dir?
Hello there. Haben wir schon das letzte Mal besprochen. Und ja, damit herzlich willkommen.
Und ich begrüße Herr Nico.
Grüß Gott.
Ja, die beiden werden heute mal meine Moderatorenaufgabe übernehmen, weil ich muss morgen zu einer wichtigen Exkursion und da muss ich meine Stimme haben. Das heißt, ihr werdet mich heute nicht so viel hören, aber mehr werdet ihr von Nikos Gelaber hören. Und von Flo's wilden Thesen. Daher viel Spaß dabei. Und ich übergebe mal Nico das Wort, denn der kann auf jeden Fall das ganz gut einführen. Viel Spaß.
Super, dankeschön. Daniel muss seine Stimme schonen, denn Daniel hat heute zu viel gesungen und hat den Aiden English gemacht. Oder wen auch immer, Daniel hat auf jeden Fall zu viel gesungen heute. Vielleicht auch einfach ein bisschen Kinderlieder gesungen, so.
Ja,
zur Körpergröße wird es passen, wie auch immer. Kommen wir zum Wrestling. Wir haben vor wenigen Tagen eine Podcast-Folge bereits veröffentlicht. Jetzt haben wir noch wenige Tage bis hin zu Bash in Berlin. Und machen hier eine kleine Preview, denn Daniel ist die Woche jetzt vor Bash in Berlin ja auf seiner Exkursion und würden da einfach mal die Matches durchgehen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein mit den Matches, die wir vorliegen haben. Ich glaube, es sind aktuell 4, kann das sein?
Es sind tatsächlich 5.
Es sind sogar schon 5.
Genau.
Okay, dann Flo, sag einfach mal, womit starten wir?
Mit der neuesten Ansetzung. Und zwar die Unholy Union, bestehend aus Alba Fire und Isla Dawn gegen Bianca Belair und Shade Cargill, die immer noch keinen Tag-Team-Namen haben. Es geht um die Women's Tag-Team-Title.
Ja, willst du einfach mal starten, Flo? Was glaubst du, was passiert hier?
Ich habe ehrlicherweise nicht so viel SmackDown verfolgt. Und wenn, dann auch nur die Hauptstories. Von daher habe ich keine Ahnung, wie die Story ist. Ich weiß, dass dann, bei Clash at the Castle haben die gegeneinander gekämpft in dem Triple Threat Match. Da wurden die ja überraschend Champion. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die beiden verlieren, Jade Cargill und Bianca Belair. Und vielleicht gibt's dann einen Split. Könnte ich mir gut vorstellen.
Ich denke, du hast ganz gut zusammengefasst. So viel mehr ist auch gar nicht passiert in dieser Fehde. Inzwischen sind Naomi und Blair Davenport, Vorname richtig? Okay. Ja, Blair Davenport mit in der Fehde drin. Ist also eine 3 gegen 3 Fehde. Da gab es jetzt auch bei SmackDown das Six Women Tag Team Match. Aber sonst ist es die Fehde, die es schon bei Clash at the Castle war. Ich denke, wir sehen hier auch eine Titelverteidigung, wie du schon sagtest, denn es sollte eigentlich Richtung WrestleMania hin, also für wie viel? 8, 7 Monate vorausgedacht, dann das Match Bianca Belair gegen Jade Cargill geben und hier möchte man ja langsam hin. Ich denke, man wird den Split machen, wird die beiden irgendwie voneinander trennen, nochmal storytechnisch für ein paar Monate und dann eben für WrestleMania in die große Fehde wieder zusammenziehen. Also, ich tippe hier auch auf eine Titelverteidigung. Daniel, dein Tipp, trotz angeschlagenen Halses?
Trotz angeschlagenen Halses ändere ich meinen Tipp nicht und ich bleibe bei dabei, dass wir neue Champions sehen. In Bianca Belair und in
Jade Cargill.
Danke, Jade Cargill.
Und ich denke auch, dass man Jade Cargill vielleicht rausschreiben wird für eine Weile. Ich denke, dass Bianca Belair, wenn dann Heel turnt.
Ich glaube auch, dass Bianca Belair Heel turnen wird. Ich denke nicht, dass es jetzt passiert. Die Frage ist, wann passiert es. Ich denke auch, dass Bianca Belair gegen Jade Cargill turnen wird. Vielleicht, ein Match wird es noch nicht geben. Vielleicht schreibt man Jade Cargill wirklich raus.
Ja, für vielleicht, ein paar Monate.
Vielleicht wird man auch einfach sagen, man trennt die beiden erstmal im Guten. Und Jade Cargill geht vielleicht auf den Titel. Vielleicht. Und Bianca Belair kostet ihr den Titel. So als Idee. Man wird sich das einfallen lassen. Ich denke auf jeden Fall nicht, dass der zurückgeht. Dahlen tippt anders. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Match, denn vielleicht kommt hier noch ein bisschen mehr Spannung oder auch mehr Storyline-Inhalte dazu.
Ja, ich denke auch. Als nächstes sehen wir die Terror Twins, bestehend aus Damien Priest und Will Ripley gegen den Judgment Day. Aus Dominic Mysterio und Liv Morgan ein Mixed Tag Team Match.
Ja, das hatten wir letzte Folge, glaube ich, schon ein bisschen ausführlicher diskutiert. Die Story ist ja relativ klar. Liv Morgan hatte Rhea Ripley nach WrestleMania ausgeschaltet, verletzt, war sogar eine Real-Life-Verletzung von Rhea Ripley. Das hat zu der Story geführt, dass Liv Morgan sich den Titel, den Rhea Ripley bis dahin hatte, dann im Endeffekt sichern konnte über den Umweg Becky Lynch und sich dann eben zusätzlich in den Judgment Day reingeschleimt hat in den Judgment Day mit dem Umweg, dass Dominic Mysterio noch lange so getan hatte, als würde er zu Rhea halten, im Endeffekt aber gegen Rhea geturnt ist. Rhea das sicher gewonnen geglaubte Titelmatch gekostet hat und jetzt im Endeffekt Dominic Mysterio mit Liv Morgan und dem Judgment Day dahinter gegen Rhea Ripley und Damien Priest, der ebenfalls vom Judgment Day verstoßen wurde, kämpfen werden. Ich gehe davon aus, dass ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher. Ich bin grundsätzlich der Meinung, die Heels sollten gestärkt werden. Ich denke aber in diesem Fall, dass die Terror Twins, Rhea Ripley und Damien Priest gewinnen. Ich denke, es wird bei Bad Blood auf ein weiteres Titelmatch Liv Morgan gegen Rhea Ripley hinauslaufen. Also der Pin Rhea Ripley an Liv Morgan.
Sehe ich genauso. Ich bin ziemlich sicher, dass die Guten, in Anführungsstrichen, gewinnen werden. Bestehend aus Rhea Ripley und Damien Priest, wir wissen ja, wie ich dazu stehe und wie die Allgemeinheit dazu steht. Hatten wir schon in der letzten Folge ausführlich diskutiert. Und
ja.
Es wird wahrscheinlich auch Eingriffe geben von Judgment Day, aber Damien Priest ist der neue John Cena in dieser Story zumindest. Und ja, ich gehe davon aus, dass Damien Priest und Rhea Ripley gewinnen. Rhea Ripley wird dann 1-1 bei Bad Blood gegen Liv Morgan gehen. Vielleicht sogar im Hell in a Cell Match, kann ich mir auch gut vorstellen.
Wird Hell in a Cell bei Bad Blood ausgetragen oder danach?
Hell in a Cell haben die rausgenommen und es wird einfach, die haben einfach nur den Namen geändert. Es wird Hell in a Cell geben.
Okay, verstehe. Kann ich mir auch vorstellen. Ich denke zwar, dass Liv Morgan da immer noch verteidigen wird. Ich glaube gar nicht, dass Liv Morgan den Titel so zeitnah abgibt.
Kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht wird man die auch wieder erst Richtung WrestleMania zusammenziehen, um dann nochmal ein letztes Match.
Vielleicht. Ich denke, also Ich persönlich habe nämlich gerade das Gefühl, dass Liv Morgan einen ganz guten Lauf hat. Liv Morgan hat eine viel, viel bessere Regentschaft, als sie als erste Titelregentschaft hatte.
Auf jeden Fall.
Und zeigt mit dem Heel-Charakter echt, was sie kann. Vor allem Storyline-technisch. Ob die Promos jetzt immer das Beste sind, weiß ich nicht. Sie zieht aber sehr viel Heat. Sie, also das Publikum reagiert. Und das ist das Wichtigste aus WWE-Marketing-Promoter-Sicht, dass sie Reaktionen zieht und im Endeffekt Geld bringt. Denn Reaktionen bringen Geld. Und das ist das, was zählt. Und das tut Liv Morgan. Und deshalb würde ich sagen, dass man Liv Morgan hier durchaus weiter den Titel, also auch über einen längeren Zeitraum noch geben kann, solange das funktioniert, um eben auch ein Star neben Rhea Ripley etablieren zu können.
Und vor allem, sie zieht Emotionen. Die Leute, die sind gefesselt von dieser Liebesstory zwischen Liv Morgan und Dominic Mysterio. Ist ja halt einfach so. Manchen gefällt es, anderen nicht, aber man kann es ja nicht anders sagen. Und ich gehe davon aus, dass danach probieren wird, Finn Balor, Damien Priest oder Damien Priest und Finn Balor gehen dann Richtung Bad
Blood. Das glaube ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube, oder Damien Priest und Finn Balor. Oder? Ich glaube, Finn Balor und Damien Priest bei WrestleMania.
Das könnte auch sein, dass die das so lang ziehen, weil Triple H
ist. Das ist Triple H, ja.
Ja, das
ist Triple H. Der zieht das gern lange. Daniel, was tippst du noch zum Abschluss für das Mixed Tag Team Match?
Ich liebe eure deutsche Aussprache, ne? Flo meinte die Terror Twins und Nico sagt die Terror Twins.
Lustig.
Die Terror Twins gewinnen das, ziemlich sicher. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Liv Morgan Rhea Ripley jetzt so wieder pinnt. Und ich kann mir auch nicht ich kann mir in keiner Welt vorstellen, dass Dominic Mysterio Damian Priest pinnt. Auch wenn Judgment Day eingreifen wird. Aber die Faces gewinnen das.
Okay. Dann haben wir das Match besprochen. Kommen wir zum nächsten Match.
Genau. Wir kommen zum Strap-Match zwischen CM Punk und Drew McIntyre. Ich hätte nie gedacht, dass wir CM Punk in Deutschland sehen. Also vorab. Nico?
Also wir sehen ihn auch nicht. Wir haben ihn nur in den USA gesehen. Aber wir, das WWE-Universum, wir Deutsche sehen ihn in Deutschland.
Ja.
Hatten wir letzte
das
Folge.
Das WWE-Universum, ja.
Wir, das WWE-Universum, sehen ihn in Deutschland. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Ja, was ist bei der Fehde passiert? Ich glaube, es hat jeder mitbekommen. Beim SummerSlam gab es ein Match. Drew McIntyre hat es gewonnen. Jetzt gibt es ein Rückmatch. Ein Strap-Match. Ich denke, klassisches WWE 50-50-Booking. CM Punk gewinnt. Das finale Match gibt es dann bei Bad Blood.
Ich denke auch. Ich glaube, die heben sich auch ein bisschen was auf für Bad Blood. Das wird jetzt kein Knaller-Match. Ich finde, das ist auch schwierig in so einem Strap-Match, vor allem wenn die Regel ist, dass jeder nochmal alle vier Ringpfosten da berühren muss. Finde ich ein bisschen dämlich, diese Regel, aber.
Das ist halt ein Strap-Match.
Ja, ich finde, es würde ausreichen, so wie so ein Chain-Match oder wie nennt man das? So,
ein Chain-Match zwischen Rusev und John Cena.
Genau.
Wenn die halt 2015 war das, ne?
Wenn die halt aneinander gekettet, also in dem Fall aneinander gefesselt sind irgendwie und sich dann halt damit schlagen können, das reicht mir persönlich. Mhm. Und dann ganz normal Cover durchgezogen wird oder halt Aufgabegriff, der ist auch voll geil. Da kannst du den anderen halt dann ja etwas stärker in so einen Würgegriff oder sowas nehmen.
Ich breche jetzt mal meine Regel für heute. Ich muss euch kurz eine Anekdote erzählen. Ich habe, ich spiele gerade auf der Xbox 360 WWE 2K14, ne? Bestes Spiel.
Bestes Spiel, ja. Nach Formel 1 2012 natürlich. aber andere nee, Story.
Nee, Formel 1 2002.
2003 war das,
was wir gesagt haben. Das war 2003. Formel 1 2003 als Hintergrund. PlayStation 2 war das. Ja. Und da gab es den Modus Hot Seat. Man hat mit einem Controller gespielt und hat sich dann alle 20 Sekunden den Controller hin und her gereicht, weil dann der Bildschirm zu einem anderen Fahrer geswitcht ist. Und zwischendrin ist immer die KI gefahren. Das war nice. Das war richtig nice. Richtig nices Partygame.
Ja, das sollte es auch wieder geben in einem neuen Formel 1 Spielen. Aber kommen wir weiter.
So. Und erinnert ihr euch an den Spielmodus 30 Years of WrestleMania, nicht wahr?
Ja. Ja.
Das heißt, man spielt jede WrestleMania und spielt ein oder zwei Matches, meist den Main Event durch. Und jetzt bin ich bei WrestleMania 13, glaube ich, gelandet. WrestleMania 12. Bret Hart gegen Shawn Michaels. Und wisst ihr noch die Stipulation, die da war?
Bret Hart gegen Shawn Michaels.
War da Mike Tyson oder sowas? Nee, es war eine andere WrestleMania.
Nee, ich weiß, Bret Hart gegen Shawn Michaels bei WrestleMania weiß ich nicht, nee.
Das war ein 60-Minute Ironman-Match.
Ah ja, stimmt, dass das dann in der Overtime entschieden wurde.
Richtig, weil es 0-0 stand.
Ach, Bret Hart gegen Shawn Michaels, stimmt. Ich hab grad an Stone Cold Steve Austin gedacht. Keine Ahnung warum. Okay, ja, erzähl weiter.
In dem Videospiel ist die Bedingung, dass du weiterkommst, dass du 60 Minuten durchspielst und mit einem 0-0 rausgehst.
Was ein Scheiß.
Um dann eine Overtime zu gewinnen. Das heißt, jeder dieser Main-Events, die du durchspielst, dauert 5 Minuten. Und das sind immer diese WrestleMania-Moments, was weiß ich, so Hulk Hogan verpasst jetzt jemanden Bodyslam oder Kletter gegen King Kong Bundy aus dem Steel Cage. Und da musst du aber 60 Minuten irgendeine Scheiße durchspielen, ohne gepinnt zu werden. Ne, das ist gar nicht so leicht, wenn du kritischen Schaden erreichst. Und den Gegner auch nicht zu pinnen.
Ich muss das auch gespielt haben, weil ich habe auf jeden Fall das Ding einmal durchgespielt gehabt.
Das hat Flo damals auch für uns gemacht. War so hobbylos.
Ja, das ist ein klassischer Flo. Flo hat ja auch vor jedem Formel 1 Grand Prix einmal den Formel 1 Grand Prix vorgespielt in kompletter Form.
Das war Formel 1 2012.
Ja, bestes Spiel.
Ja, das ist auch geil. Nico, erinnerst du dich, als ich als Safety Car war und ich ganz vorne war und ich aber zu schnell losgefahren bin und das Safety Car überholt habe?
Ja.
Als ich so halb in der Box einfach drin war. In Singapur.
Ja.
Das
eine kleine Anekdote zum Thema Xbox und PlayStation. Kommen wir zurück zum Strap-Match. Daniel, was ist dein Tipp?
Jetzt habe ich mich gerade wieder gemutet. Das würde 100% CM Punk gewinnen, weil du brauchst das dritte Match und wenn Drew McIntyre 2-0 geht, gibt es keinen Grund für ein drittes Match. Es wird 1-1 gehen, 100%ig.
Ja, also sind wir uns einig.
Wird kein Cody gegen Rollins Ding. Wird es nicht. Nee.
Jo, okay. Wir sind heute relativ zügig. Haben wir eigentlich ein Quiz vorbereitet? Wir werden dran. Ihr habt wieder mein Match nicht geguckt. Oder? Ihr habt das Match übrigens falsch angesagt letztes Mal. Es ist Mustafa Ali gegen Buddy Murphy.
Also ich habe es nicht geguckt. Ich hatte jetzt auch mich so drauf vorbereitet, dass ich nicht so viel reden werde. Und
ich werde es nochmal reinposten und wir werden es dann bei der Review-Folge von Bash in Berlin dann besprechen.
Ich bin da nicht da, kann ich schon mal sagen. Ich bin im Urlaub.
Du willst einfach nur das Match nicht gucken, habe ich das Gefühl.
Ich bin wirklich im Urlaub. Ich bin ab nächster Woche Samstag fahre ich in Urlaub. Und dann erster Tag wird erstmal am Abend Special in Berlin geguckt live. Richtig geil.
Ja, siehst du, du hast den Computer doch dabei, dann kannst du doch die Review machen und Mustafa Ali gegen Buddy Murphy gucken.
Ich habe keinen Computer dabei, ich nehme höchstens Tablet mit.
Okay, das diskutieren wir später.
Warte, du hast gesagt, ich glaube, Flo wäre mit dem Quiz dran. Ich glaube, Flo wieder aus seinem
Quiz-Kalender.
Aus seinem Quiz-Kalender.
Ja, den kann ich schnell holen, dann können wir das gerne machen.
Juhu. Wir haben Mikro dann gibt es heute ein Quiz aus dem Quizkalender, da freue ich mich schon. So, kommen wir zum nächsten Match, Flo.
Genau, und damit kommen wir zum, ja, zum Co-Main-Event wahrscheinlich. Oder zum Opener. Ich tippe mal eher zum Opener, dass das ein Opener wird. Zwischen Cody Rhodes und Kevin Owens. Um den WWE Universal Title.
Oder ich muss ja sagen, ist ja nur noch der Undisputed WWE Championship.
Ich mir ja, das stimmt. Wie auch immer.
Ich muss ja sagen, wenn es in diesem Match einen Turn gibt, wäre es fast schon schade, es nicht im Main Event zu haben, aber du musst halt Gunther gegen Randy Orton im Main Event bringen. Aber mit dem Turn von Kevin Owens wäre das Match absolut Main Event würdig, dass der Turn im Pay-Per-View ausklingen lässt.
Wie wär's, wenn nicht Kevin Owens turnt, sondern Cody Rhodes? Das wäre auch fett, oder?
Das wäre fett.
Ja, aber hatte ich auch schon die Idee im Internet gelesen, dass man dann den Homelander Cody zumindest teilweise zurückkehrt, dass man so ein bisschen Tricky Tweener einbaut. Dass Cody nicht mehr der Babyface ist, der mit allen d'accord ist, sondern der Babyface ist, der eigentlich nur noch um seinen Titel kämpft, nur noch seinen Titel verteidigt und nur noch mit seinen wirklichen, wie sagt man, Best Buddies eine Vereinigung eingeht. Das wäre wild, würde aber nicht passieren, weil Cody Rhodes gerade das Babyface von WWE ist.
Er wird gegen The Rock bei WrestleMania kämpfen.
Richtig. Und der Posterboy von WWE ist, der wird auf jeden Fall nicht den Titel verlieren, das wissen wir alle.
Und Kevin Owens. Wobei ich es ja fast cool fände, so eine kurze Titelperiode mit Kevin Owens. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab auch mal so etwas, da hatte Drew McIntyre den Titel und hat ihn dann auch mal für... Nee, andersrum. Randy Orton hatte den Titel, dann hat er den Titel an Drew McIntyre verloren, sich den dann zurückgeholt.
2001.
Im dritten Match dann. Hell in a Cell. Ja, meine ich. Ja. Das hatte ich damals als einziger richtig getippt. Ich weiß gar nicht, wieso wir das getippt hatten. Ich hatte es auf jeden Fall als einziger richtig. Ich hab das damals sogar bei Unibet gewettet.
Geil.
Ja, da hatte Randy Orton irgendwie so eine 4,5-Quote. Und ich war mir super hundertprozentig sicher, weil Randy Orton verliert nicht in Hell in a Cell. Weil das ist Hell in a Cell. Das ist Randy Orton-Gebiet. Gut, egal. Also irgendwie, ich habe gerade das Gefühl, ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir haben noch 7-8 Monate bis zu WrestleMania. Und wir sind jetzt schon dabei, dass Cody Rhodes nichts zu tun hat. Er hat nichts zu tun in seiner Titelregentschaft. Und wir brauchen nicht nochmal drei Übergangstitelverteidigungen, bis The Rock zurückkehrt. Irgendetwas muss passieren. Ich denke, es wird nichts passieren. Ich denke, man wird bis Januar so weitermachen. Man wird mit Kevin Owens 2-3 Matches haben. Dann wird man mit Randy Orton 2-3 Matches haben. Und dann ist man also nach dem Royal Rumble und dann wird man mit der Bloodline oder mit The Rock, wie auch immer, ich weiß nicht, inwiefern das verwebt wird, weitermachen. Ich finde es aber persönlich schade. Ich habe das Gefühl, ja, Cody Rhodes würde ein Heel-Tweener-Turn gut tun. Er wäre aber nicht gut im Sinne von Fehde gegen The Rock, weil gegen The Rock muss Cody Rhodes der klare Babyface sein, wenn du es denn in den Main Event von WrestleMania packen willst. Denn sobald du Cody Rhodes in eine Schiene packst, wo er ausgebuht werden kann, werden bei WrestleMania alle zum Hollywood Rock turnen. Hundertprozentig. Um gegen Rock als Babyface bestehen zu können, musst du 100% Babyface sein. Deshalb glaube ich nicht, dass das passiert. Ein Titelwechsel hin zu Kevin Owens fände ich sehr lustig, muss ich sagen. Man wird es nicht tun. Ich denke, man könnte es verkaufen. Man wird es aber nicht tun. Ich denke aber nicht, dass es von Nachteil wäre. ein Twist einzubauen, Cody Rhodes nochmal jagen zu lassen, Cody Rhodes sich den Titel zurückholen zu lassen. Vielleicht auch erst beim Royal Rumble, um dann quasi wieder aus dieser, also nochmal irgendwie gestärkt und wieder zurückgekämpft, dann gegen The Rock gehen zu können. Fände ich ehrlich gesagt besser. Es wird nicht passieren. Wird es einen Turn von Kevin Owens geben? Ich bin mir sehr unschlüssig. Ich meine, es gibt drei Optionen. Erste Option, Kevin Owens turnt nicht. Zweite Option, Kevin Owens turnt nach dem Match, das heißt, nachdem er verloren hat. Dritte Option, er turnt im Match. Dann müsste er aber gewinnen. Das wird nicht passieren. Ich glaube, ich habe das Gefühl, er wird nicht turnen. Ich habe das Gefühl, er wird in den kommenden Wochen turnen. Also ich sage, Titelverteidigung Cody Rhodes, Kevin Owens wird nicht bei Bash in Berlin turnen, er wird aber turnen.
Fertig?
Sieht
so aus. Gut. Also, ich denke auch, dass er erst die Smackdown-Folge danach turnen wird, wenn er den Titel nicht gewinnt, wovon ich jetzt mal ausgehe. Wobei die Story spannender wäre, wenn Cody einfach nochmal so ein bisschen an sich zweifelt, dann könnte man vielleicht nochmal die Zuschauer ein bisschen mehr mit Cody Rhodes mitfühlen lassen, wenn Kevin Owens im Match turnt und den Titel gewinnt. Und dann weiß Cody Rhodes nicht, wo vorne und hinten ist so ein bisschen und muss sich erstmal gedanklich sortieren und muss sich dann wieder erstmal zurückkämpfen. Und dann gewinnt er vielleicht bei der Survivor Series oder erst beim Royal Rumble den Titel wieder zurück. Fände ich ganz geil. Oder man nimmt ihn für ein, zwei Monate raus. Fände ich auch nicht schlecht. Und ja, aber ich gehe mal ganz stark von der Titelverteidigung aus, um dann die Story zu erzählen. Hier, er trägt jetzt ein Jahr lang den Titel und jetzt geht's gegen The Rock. Und damit tippe ich auf Cody Rhodes.
Also es wäre schon gut, wenn er wissen würde, wo vorne und hinten ist, sonst würde sein Finishing-Move gar nicht funktionieren.
Nein, dann geht er nur zur Seite.
Nein. Ich meine, sonst würde er vor dem Gegner stehen. Und dann würde der Gegner, ja, ist der Flo. Erst, ja. Gut, Cody Rhodes
würde im Wrestling überhaupt nicht funktionieren, wenn du nicht weißt, wo vorne und hinten ist. Nee, Cody, ich meine, das da ist doch scheißegal.
Cody Rhodes wird gewinnen. Ich sehe das wie ihr beide, eher sogar wie Nico, dass er erst so ein bisschen braucht, um zu turnen. Aber ich glaube nicht, dass er richtig heel turnt. Ich glaube eher, dass er sich einfach von diesem Gimmick abwendet, weil ich jetzt Babyface bin, helfe ich anderen Babyface, sondern ich gehe wieder auf meine Schiene. Aber wird jetzt nicht irgendwie ein totaler Heel.
Aber das ist doch genau das, was AJ Styles gemacht hat.
Ja, basically.
Und was Drew McIntyre gemacht hat.
Ja,
das, genau. Ich weiß nicht. Ich finde, da muss die WWE mutig und kreativer sein. Man muss Cody Rhodes Titelregentschaft oder dieses Jahr bis hin zu The Rock, muss man irgendwie ein Edge, kein Adam Copeland. Man muss da eine Kante reinbringen, eine Ecke. Man muss einen Twist reinbringen. So dass man, also ich hab das Gefühl, bei Cody Rhodes wird die nächsten Wochen, Monate nichts passieren. Und ich lasse mich eines Besseren belehren. Ich denke aber nicht, dass Kevin Owens der sein wird, der das reinbringen wird. Man wird coole Matches sehen, davon bin ich überzeugt. Aber das war's auch.
Ja, das Problem
Ich finde es schade, denn Kevin Owens ist ein Worker. Mit Kevin Owens kann man instantly fast jeden Wrestler in der WWE besiegen lassen. Und Kevin Owens als absoluten Monster-Heel darstellen. Das ist mit Kevin Owens jederzeit möglich. Es wäre so easy zu booken und es wäre ein so cooler Twist in dieser Story. Kevin Owens sollte, also wenn ich das Fantasy booken dürfte, sollte, wenn sich der Moment ergibt in dem Match, Cody Rhodes einfach 5, 6, 7 Mal auf den Apron Powerbomben. Scheißegal, das wäre der Kevin Owens von früher. Und der Ringrichter würde das Match abbrechen. Von mir aus soll das mit einem Double Countout abbrechen. Und der Titel wird nicht wechseln, dann gibt es ein Match bei Bad Blood. Das wäre auch noch super. Da wäre ich auch vollkommen mit einverstanden. Das wäre wenigstens etwas, wo ich sage, dann wechselt der Titel nicht. Das wäre jetzt aber ein bisschen Edge. So. Es wird aber nicht passieren.
Das Problem ist, die große Mehrheit, die spürt, wenn etwas oder wenn die WWE einen ganz klaren Plan hat und dieser zu vorhersehbar ist, und dieser Plan ist, Cody Rhodes hält den Titel bis WrestleMania auf jeden Fall. Und er wird jeden sowas von easy schlagen. Und das catcht dann aber halt auch nicht die Zuschauer so sehr. Ja, beim Catch werden die Zuschauer dann halt nicht so gecatcht, ne?
Richtig. Richtig, ja.
Wisst ihr, die WWE hat sich einen großen Stein in den Weg gelegt und dann zwar einen Stein namens The Rock.
ich würde eher sagen, ein Fels, aber.
Ja, ein Fels, ein in, Fels der in der Brandung. Und das war bei der Raw After Mania, als man eine Dreiviertelstunde gewastet hat bei dieser Show. Für ein also Promo-Segment, das.
Dieses Promo-Segment, das war das.
Einschlafen lassen.
Das war das das schlechteste und cringeste Promo-Segment, das ich je von The Rock gesehen habe.
Ja.
Also nicht in der WWE-Geschichte. Die WWE-Geschichte hatte schon ganz andere Promos, das muss man dazu sagen. Wir hatten aber unter anderem den Austausch zwischen den beiden Titeln, wo Cody Rhodes fragte, möchtest du meinen Titel anfassen? Und The Rock sagte ja, und Cody Rhodes sagte, möchte ich aber auch deinen anfassen.
Ja, und wir waren live dabei und das war echt hart.
Hart langweilig, ja.
Richtig. Hart langweilig.
Noch schlimmer war die Farewell-Story, wo Triple H diesen Fernseher dahingestellt hat, um Cody Rhodes Geschichte nochmal zu zeigen. 5 Minuten.
Ja, man hatte Cody Rhodes extra ein Glückwunschvideo gemacht. Es war schon sehr schnulzig. Daniel hat recht, mit dieser Promo von The Rock, dass man sich wiedersehen wird, hat man sich einen riesen Stein in den Weg gelegt. Man muss es einfach so sagen. Denn diese Titelregentschaft von Cody Rhodes ist so vorhersehbar, es tut dem Business nicht gut. Also vielleicht tut es dem Business in dem Sinne gut, dass man, ich weiß nicht, ob es hier vielleicht auch um Aktionäre geht, die wissen wollen, okay, The Rock ist weiterhin mit an Bord, The Rock ist committed. Vielleicht geht es darum, also auch um Sponsoren, Aktionäre, was weiß ich. Aber für das Produkt und für die Titelregentschaft Cody Rhodes ist es auf jeden Fall nicht zuträglich. Und ich muss sagen, ich muss ehrlich sagen, so wie das aktuell läuft, denke ich, dass es besser wäre. Klar, wenn Cody Rhodes, also wenn irgendwas mit Cody Rhodes jetzt passiert, dass man sagt, es geht nicht einfach mit Übergangstitelregentschaften weiter. Wenn es aber so sein sollte, sollte Randy Orton nicht der Herausforderer sein vor The Rock. Denn dann hat Randy Orton jegliche Kredibilität verloren, diesen Titel überhaupt gewinnen zu können. Man muss, das wäre der gleiche Randy Orton wie Anfang des Jahres gegen Roman Reigns. Man muss mit, ich denke, wenn man Randy Orton gegen Cody Rhodes bringt, sollte man den Spannungsbogen haben, dass Cody Rhodes den Titel wirklich verlieren kann.
Danke, Nico, für deine aufschlussreichen Worte.
Kommen wir zum
Bitte.
Kommen wir zum nächsten Match. Ich glaube, das haben wir jetzt gut genug beleuchtet. Die nächsten Monate und auch dieses Match, was da alles passieren könnte. Und jetzt kommen wir zum Main Event des Abends, wo der erste deutschsprachige WWE World Champion im Hauptkampf steht von Bash in Berlin, und zwar der gute Gunther gegen Randy Orton.
Aber Gunther ist der Böse.
Ja, aber in Berlin sind beide die Guten. Oder eigentlich nur Gunther. Und Randy Orton ist eine Legende, von daher.
Wisst ihr, was mir jetzt aufgefallen ist? Seitdem Randy Orton öffentlich kritisiert, oder das heißt öffentlich in einem Interview am Flughafen oder so kritisiert hat, dass die ausländischen Crowds so viel besser sind, weil sie einen Theme-Song singen, singen jetzt auch die amerikanischen Crowds einen Theme-Song.
Ja, richtig. Ja, aber immer nur im ersten Refrain, danach nicht mehr.
Nee, manchmal, wenn der seine Pose macht, ist mir aufgefallen.
Die erste Strophe und der Refrain.
Ja,
und
der Refrain
danach aber nicht mehr.
Kann keiner mehr.
Ja.
Aber das finde ich cool, das hat was.
Ja, ist da haben sich die US-Crowds das abgeguckt. Also ich finde es auf jeden Fall auch zuträglich. Aber die letzten Crowds, die man hatte, die waren auch gut, muss man sagen. Ich hatte ein paar Mal das Gefühl, dass die Crowds echt gut waren.
Ja.
Zum Match. Es gab die Vorgeschichte bei King of the Ring. Gunther hat Randy Orton besiegt, ohne ihn hätte besiegen sollen, denn es war kein Pinfall bis 3. Die Schulter von Randy Orton war oben. Gunther hat trotzdem den King of the Ring, oder ist King of the Ring geworden, ist dazu gekrönt worden, hat das Titelmatch gegen Damian Priest bekommen, hat das Titelmatch gewonnen. Randy Orton fordert jetzt sein Rückmatch um den Titel. Das gibt es jetzt bei Bash in Berlin. Randy Orton hat behauptet, Gunther ist Deutscher. Ist er nicht, ist aber auch egal. Jetzt sind wir hier, oder sind in ein paar Tagen hier. Gunther wird verteidigen. Ich sehe nicht den Sinn aktuell, dass Gunther dieses Match verliert und dann zu SmackDown wechselt, um dann was zu tun.
Oder man macht so überraschend wie bei Hell in a Cell vor ein paar Jahren und Randy Orton gewinnt einfach, weil es Randy Orton ist, und Gunther holt den Titel dann wieder.
Nee.
Man wird nicht Gunther verlieren lassen in Berlin.
Das kann ich auch nicht. 50-50 Booking mit Gunther. Nee. Also das ist nicht wie du Gunther bookst. Gunther bookst du entweder er gewinnt. Und wenn er mal verliert, dann ist gut, dann gibt es neue Kapitel. So sehe ich eher Gunther. So ist bei Gunther bisher in der WWE auch gewesen. Ich gehe fest davon aus, dass Gunther dieses Match gewinnt.
Ja, er wird auch das Match gewinnen. Ich wollte einfach nur mal irgendwas in den Raum werfen. Und ich gehe auch davon aus, wie Daniel schon das letzte Mal gesagt hat, dass es sowas Kontroverses geben wird, wo es einen Three-Count eventuell gibt und dann wird sich das nochmal angeschaut und dann sieht man, die Schulter war doch oben, und dann wird das Match neu gestartet. Das kann ich mir halt vorstellen. Dass man so einen besonderen Flair nochmal mit reinbringt, so was Besonderes
den Rick. Halt.
Genau, den Rick. Den bringt man auch mit rein. Und die Charlotte dann noch dazu.
Die Charlotte.
Aus Charlotte. North Carolina. Kalifornien.
Carolina.
Du meinst Carolina?
Ja. Carolina, ja, stimmt.
Wow, wie schlecht.
Gunther wird gewinnen. Randy Orton wird sehr gut dargestellt. Randy Orton wird erst im zweiten Anlauf verlieren. Keiner wird jammern. Keiner wird mosern. Gunther darf nicht verlieren, dafür hält WWE zu viel von ihm, und dafür ist er der Posterboy bei diesem PLE.
Genau. Ich habe jetzt nochmal eine Frage an euch. Glaubt ihr, oder was Was glaubt ihr, macht Ludwig Kaiser bei diesem Event und eventuell auch Ilya Dragunov?
Also wenn die beiden auftreten sollten, denke ich auch, dass es das Tag-Team-Match gibt. Das hast du letzte Folge angesprochen. Ilya und Sheamus gegen Kaiser und Dunn. Kann ich mir gut vorstellen. Alle vier haben irgendwas miteinander zu tun. Ob es das gibt, keine Ahnung. Wenn es das Match gibt, gewinnen die Heels.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man einen der beiden, vielleicht auch beide, zu SmackDown kurz zieht für die Veranstaltung, gibt ihm da Showing und Ludwig Kaiser wird vielleicht, das ist bei Gunther immer so eine Sache, wird vielleicht aber nur am Ring sein, im Main Event, weil Gunther auch nicht schon mal alleine rauskommt.
Ich glaube nicht. Das ist ja, man möchte Gunther ja immer stark, Gunther soll ja stark dargestellt werden. Da ist eine Ringbegleitung eigentlich nicht unbedingt vonnöten, wenn sie nicht in das Matchgeschehen gehört.
Und es passt auch nicht zu seinem Charakter, weil er möchte ja fair gewinnen, er möchte der beste Mann sein. Er möchte der beste...
Die beste sportliche Leistung des Abends bringen, sagt er immer.
Genau. Und das kann er nur, indem er klar beweist, dass er auch der Beste ist und damit keinen am Ring hat.
Jo.
Hatte er auch schon immer beim IC-Title.
Dann sind wir gespannt auf Bash in Berlin. Am Tag zuvor gibt es, glaube ich, bereits ein Tag-Team-Title-Match. Kann das sein?
Da müsste ich jetzt mal kurz spicken nochmal.
Oder es gibt ein Titelmatch.
Ja, es gibt sogar zwei Titelmatches. Oh, es sind vier Matches angekündigt für die SmackDown-Ausgabe. Mhm. Nee, fünf, Entschuldigung. Zwei Dark-Matches. Ein Dark-Match ist Sheamus gegen Santos Escobar. Und das andere ist Ilya Dragunov und Sami Zayn gegen Gunther und Ludwig Kaiser. Also sehr WXW-like.
Yes.
Und ja, dann die Matches in der Show ist Andrade gegen Kamala Hayes. Mhm. LA Knight verteidigt seinen US-Titel gegen, weiß man noch nicht, also Open Challenge. Und Nia Jax verteidigt ihren Titel gegen Michin. Aber ich denke, man hat auch so viel Star Power und so viel Titelmatches in die beiden Shows gepackt, weil man gesehen hat, dass die Ticketverkäufe noch nicht so gut sind. Also da sind noch einige Tickets offen. Ich habe die Tage auch reingeschaut. Da sind noch mehrere hundert Tickets offen, weil die Tickets halt so teuer sind.
Ja, das ist aber auch das Pricing von Ticketmaster. Ich glaube, dass Ticketmaster die Ticketpreise variabel macht. Das heißt also, es werden Grundpreise eingestellt und die variieren dann je nach Nachfrage. Und je weniger oder Verfügbarkeit, je weniger Verfügbarkeit der Tickets, desto höher werden die Preise.
Ja, die Preise wurden ja schon mal runtergesetzt. Also die waren ja...
Die Preise, die variieren je nachdem, wie viele Leute gerade kaufen. Und die werden so kalkuliert, dass im Endeffekt die Show voll ist. Das ist eine der Maschen, die Ticketmaster macht. Ich weiß nicht, ob WWE das so vom Pricing her mitmacht, aber grundsätzlich ist es so, dass das aktuelle Pricing bei den meisten Veranstaltungen oder bei den meisten Veranstaltungen generell aktuell ist auf dem Markt, ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass die WWE das mitmacht, weil das bringt halt das meiste Geld, ne? Mhm. Kann man halt so argumentieren und Geld
ist halt gut für Aktionäre. Ich hab übrigens spontan mir Tickets für die Hausshow in Frankfurt gekauft, am Donnerstag. Da habe ich auf dem Zweitmarkt, also Zweitmarkt über Ticketmaster, habe ich, lasst mich lügen, 63 Euro pro Ticket gezahlt. Das ist in Ordnung. Habe aber, also 2x 63 Euro, habe aber noch 18 Euro Bearbeitungsgebühr, was ich nicht verstanden habe. Das ist klassisch Ticketmaster. Fand ich voll in Ordnung, die Preise. Was mich aber verwundert hat, war, als ich das Online-Ticket hatte, stand da drauf Originalpreis 36. Der Preis ist aber nicht gemacht, also der Preis ist nicht ausgedacht von dem Wiederverkäufer. Also der ist auf dem Zweitmarkt auf Ticketmaster gestellt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass Ticketmaster die Ticketpreise dann auf das anhebt, wie sie aktuell die anderen Ticketpreise, also die anderen Tickets, die noch verkauft werden sollen, bepreist haben. Das heißt also, dass der Grundpreis niedriger war und dass das gesteigert wurde. Das wäre meine Idee dazu. Ich kann es aber nicht sagen. Ich weiß nicht, wie Ticketmaster das genau macht. Ich erinnere mich aber trotzdem, als wir damals 2018 oder 17 bei WWE in Leipzig waren, da hatten wir auch 50 € für ein Ticket im hinteren Bereich gezahlt. Also aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung der Preis mit 63 €, wenn man bedenkt, dass man inzwischen 6, 7 Jahre später ist.
Ja,
Prozent war
63
das.
Euro, das gehe ich mit. TV-Show kann auch über 100 € sein, aber wenn ich mir die Ticketpreise von 1.000 € angucke und das in der 20. Reihe, greife ich mir dann schon an den Kopf. Also wer zahlt 1.000 €?
Ja, wir haben 700 pro Ticket bei WrestleMania gezahlt für 2 Nächte.
Ja, für 2 Nächte bei WrestleMania und nicht für eine Nacht beim Pay-Per-View.
Ja, mein, wir müssen ja vergleichen. Wir hatten 8 Stunden Show, das sind 3 Stunden Show. Und die Show bei WrestleMania ist wesentlich größer. Man denkt alleine an die Lichtshow, die man hat. Und an das ganze Spektakel, an das Feuerwerk. Das ist so ein Erlebnis, das hat einen ganz, ganz anderen Impact als Impact. Heute kommen die Wortspiele hier so, als bei Bash in Berlin sein wird. Ich meine, es ist ein großes Ereignis. WWE zieht aber natürlich auch alles Geld daraus, was möglich ist.
Ich habe manchmal das Gefühl, die gucken sich den BIP vom Bruttoinlandsprodukt von einem Land an und kalkulieren danach den Preis, so
Ich
ungefähr.
glaube gar nicht, dass WWE das macht. Ich glaube, Ticketmaster hat gewisse Erfahrung auf dem Markt und Ticketmaster wird damit beauftragt, das meiste Geld daraus zu holen. Das ist ja heute auch alles KI gesteuert. Das ist ja nicht mehr so, dass sich da in einem Konferenzraum 5 Leute zusammensetzen, evaluieren, eine Statistik auswerten, dann Ticketpreise festlegen. Das ist alles KI gesteuert. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Bei diesen riesigen US-Konzernen, Ticketmaster gehört ja zu einem anderen Konzern. Sorry jetzt hier für den Nicht-Wrestling-Talk über den Ticket zum Ticket-Talk, aber das ist KI gesteuert. Da wird Ticketmaster genaue Prognosen haben. Was können wir wie verlangen? Was sind unsere Erfahrungen? Was glauben wir, wie wir das meiste Geld für WWE rausholen?
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, das
Gut.
mit dem KI, das wird auf jeden Fall so stimmen, weil mittlerweile ist ja fast alles KI in solchen Branchen, sage ich mal. Und Nico als
Yes.
IT-Experte weiß da ja besser Bescheid als wir.
Ich tue zumindest so. Kommen wir zum Quiz, würde ich sagen. Wir haben den Pay-Per-View ja besprochen.
Ach so. Ich habe gar kein Quiz vorbereitet jetzt.
Ja, dann hol deinen Kalender.
Also.
Das kannst du jetzt machen. Währenddessen überspielen Nico und ich ein wenig die
Ich
Zeit.
überspiele ein bisschen. Ich weise nochmal darauf hin. Wir gucken Mustafa Ali gegen Buddy Murphy von 205 Live. Das No Disqualification Match war das, glaube ich. Zusammen nach. Und werden das in der nächsten Folge auswerten. Ich würde alle Zuhörer und Zuhörerinnen dazu aufrufen, das auch zu tun. Es ist ein sehr gutes Match. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe schon mal nachgeguckt. Es gibt das Match auch auf was YouTube oder Dailymotion. Ihr werdet es auf jeden Fall auch kostenlos ohne WWE Network finden und könnt es damit auch gucken. Absolute Empfehlung von mir. Ansonsten denke ich, dass wir bezüglich nächsten Podcast wahrscheinlich zeitnah nach dem Pay-Per-View uns wieder melden. Das werden Daniel und ich dann aushandeln. Florian ist ja im Urlaub und nicht bereit, eine Stunde seines Urlaubs zu opfern, um mit uns über Wrestling zu reden. Da sehen wir eindeutig, wo die Prios liegen, anscheinend bei seiner Verlobten und nicht beim Wrestling. Ist fragwürdig, ist aber so.
Skandal, wirklich Skandal.
Yes. Und da Flo wieder da ist und hoffentlich weiß, welches Datum ist, sollte er auch bereit sein, uns eine Frage zu stellen.
Genau. Ich habe jetzt mal ganz schnell aus dem Nähkästchen, habe ich jetzt mal
geplaudert.
Wie viel sind das jetzt hier? 1, 2, 3, 4.
Du kannst ein bisschen lauter sprechen ins Mikrofon.
Dann werden es 5 Fragen. Und die 4 Fragen, die kann man relativ, zumindest 3 von denen, kann man ziemlich schnell beantworten. Also hört genau zu, dann könnt ihr auch schnell reagieren und vielleicht die Ehre gewinnen. Und zwar, wer wurde Ende der 90er unter 3 verschiedenen Gimmicks WWF World? Richtig.
Schlecht, Nico.
Wow.
Die Frage zu Ende. WWF World Tag Team Champion, jedoch nie unter seinem eigenen Namen. Mick Foley. Ist richtig.
Wurde er nur als Mankind oder auch als was wurde er denn
Duke
alles?
Duke Love wahrscheinlich.
Cactus Jack.
Duke Love wurde ja. Er auch.
Und Cactus Jack. Aber nie unter Mick Foley.
Weil ich glaube nicht, dass das Duke Love jemals was gewonnen hat.
Ich habe keine
Egal, Ahnung. Egal, weiter.
So. Wer bin ich? Wir fangen
Florian.
Mal an. Ich zähle Eddie Guerrero zu einem meiner größten Vorbilder.
Sasha Banks.
Richtig.
Ich kam übrigens drauf, da ich gerade an die Rock and Sock Connection und damit auch an die Boss and Hug Connection gedacht hatte. Durch die Frage vorher.
Das ist gut. Ich habe nachgeguckt. Dude Love war im Tag Team und hat den Titel gewonnen mit Stone Cold.
Das ist ja geil.
Beste.
Aber Mick Foley war auch mit allen 3 Charakteren war er in einem Royal Rumble Match. Aber nicht yes. Mit Mick Foley.
Richtig, richtig. Ja,
und,
stimmt. Oh,
und meine Verlobte hat heute Mr. Socko kennengelernt.
Wie, sie hat ihn kennengelernt?
Nein, ich habe ihr erzählt, was Mr. Socko ist.
Ach so, ich dachte, du hast eine Socke aufgezogen und ihr ihn vorgestellt.
Ich habe ihn nicht verpasst.
Und ihr dann Mr. Socko verpasst.
Oder die Cobra.
Die Cobra. Weiter.
Zurück zum Quiz. Im Jahr 2017 wurde Chris Jericho während des Festival of Friendship von seinem damaligen besten Freund hintergangen.
Kevin Owens.
Nico hat recht. Also, ja, ihr habt beide recht, aber Nico war schon da.
Das Problem ist, ich wusste nicht, wie die Frage endet. Aber wenn das so, wieso stellst du so eine leichte Frage, Florian? Das hat mich jetzt halt total verwirrt.
Weil das im Kalender steht.
Ja.
Also, das ist unser Mainstream. Es hat mich jetzt so verwirrt, wie einfach der Anfang der Frage war. Ich wollte
bei mir
nicht,
auch.
Ich wollte, ja, Nico, wir wollten nicht.
Ich dachte, 2017 Chris Jericho, logisch, das ist Kevin Owens.
Jetzt kommt so, ja, gegen wen verlor Kevin Owens die Universal Championship? Keine Ahnung, Goldberg. So.
Okay. Jetzt kommt eine Catchphrase. Von wem war, oder wer sagt diesen Satz des Öfteren?
Wahrscheinlich kommt es If You Smell.
Ich sag jetzt nicht einen Namen, also jetzt kommt ein Name, Punkt, 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 Fragezeichen, Get the Tables.
Devon, also Bubba Ray Dudley.
Richtig.
Geil. So eine geile Catchphrase, muss ich sagen.
Ja.
Ich liebe Catchphrases.
Ja. So.
Außer Hello There. Das ist keine gute Catchphrase.
Nodi ist eine geile Catchphrase.
Ich musste Nico diese Woche erklären, was Florian mit diesem Star Wars Meme meint. Weil Nico kennt kein Star Wars und er war sehr verwirrt, wieso du immer Hello there sagst.
Ja, Daniel, ich hab dein General Kenobi habe ich vermisst, aber
ja, verständlich, aber wenn ich schon die erste Begrüßung mache, weißt du, das geht
nicht. Ja, ist schlecht.
So, 2-2, auf geht's.
Entscheidende Frage. Jetzt wird's ein bisschen skandalös. Und zwar, warum sorgte das Match um die TNA World Heavyweight Championship zwischen Sting und Jeff Hardy bei Victory Road 2011 für einen Skandal?
Weil Jeff Hardy auf der
Trunken war
oder besoffen war.
Daniel hat eher reagiert.
Ja, Daniel hat recht, ist okay.
Damit hat Daniel das Quiz gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Das war das unspannendste Quiz aller Zeiten. Also es ist keine Kritik an dir, Flo, direkt, aber dieser Quizkalender.
Ja, ich bitte komme auch darum. So bescheuerte Fragen, die weiß ich auch nicht. Also wie heißt die japanische Deathmatch-Legende, deren Einzugsmusik World Sing von Trox bei der AEW von John Wexley als Hommage genutzt wird? Ja, kennst du die Antwort? Oder kennt ihr die Antwort?
Nee.
Es ist.
Wie heißt sie?
Atsuchi Onita. Noch nie von dem gehört.
Ja, das Ding bei so einem Quiz ist halt, dass es ja auch die Menschen motivieren soll, weiterzumachen. Das hat ja schon Sinn, dass die meisten Fragen relativ einfach sind.
Also,
ja, das ist,
ich sag mal.
Ich verstehe es aus Sinn des Quizkalenders schon irgendwo. Man muss aber auch sagen, tut mir leid, liebe Zuhörer, aber beim Mitraten ist das vielleicht auch etwas langweilig dann, wenn man hier als Wrestling-Nerd reinkommt, so wie wir, und dann darf man beantworten, wer Devon Get the Tables ruft. Wahrscheinlich nicht Jimmy Uso.
Wobei, warte, das hat doch Montez Ford gerufen, oder? Oder war das
bei WrestleMania?
Ja.
Da war es ja, da hat er, ja, richtig. Ja, und dann gab es das Waza von
Dings.
Angelo Dawkins.
Ja, aber wir haben doch auch die Dudley Boys bei WWE Live gesehen gegen The New Day in einem 2-on-3-Handicap-Match, dass die Dudley Boys gegen Heel New Day gewonnen haben.
War das ein 3-gegen-2-Handicap-Match? Ich dachte, das war ein normales Tag-Team.
Nee, das war ein 2-gegen-3-Handicap-Match und das haben die Dudley Boys dann gewonnen, weil sie Xavier Woods natürlich durch den Tisch geworfen haben.
Ich weiß auch noch, dass Xavier Woods Deutsch gesprochen hat und irgendwie probiert hat, Leute zu beleidigen.
The Miz hat auf Deutsch.
The Miz war das.
Ja. Aber Xavier Woods hat das, glaube ich, auch mal gemacht. Ich war bei 2 House-Shows.
Ja, ich war auch bei 2. Daniel war bei 1.
Mhm.
Doch.
Daniel war auch bei 2, oder?
Nein, ich war bei 1. Ihr war 2015, wir waren zu dritt bei 2017.
Ah, okay.
Yes. Und? Ja. Ja, stimmt. Stimmt. Gut.
Ich glaube, wir haben den Podcast soweit durch. Daniel, willst du nochmal die Abmodi machen?
Die Abmodi?
Damit du heute auch mal was sagst.
Also, obwohl ich mich eigentlich zurückhalten wollte, habe ich das Gefühl, ich habe mehr gesagt als du, Florian.
Ja, weil Nico immer seine 10-Minuten-Monologe hält. Wie soll man da mal zum Wort kommen?
Solange es keine großen Pausen irgendwie
gibt. Gibt es eine AI, die nachzählen kann, wer wie viel geredet hat?
Bestimmt.
Safe.
Das fände ich super spannend. Da soll uns mal eine AI auswerten, wie viel ich jetzt hier geredet habe und wie viele Wörter ich verwendet habe. Auch wie viel, was vielleicht was mein Wortschatz ist. Finde ich auch sehr spannend.
Du meinst dein aktiver Wortschatz?
Nee, also der Wortschatz, also nee, ich meinte, wie viel Wörter insgesamt habe ich gesagt und wie viele verschiedene Wörter habe ich gesagt. Aber jetzt schweifen wir schon wieder ab hier in Diskussionen, die nichts mit Wrestling zu tun haben. Wir haben hier einen Wrestling-Podcast und darauf sollen wir uns bitte konzentrieren. Richtig.
Richtig.
Und jetzt machen wir hier die Abmoderation. Lieber Daniel, walte deines Amtes.
Also wie Flo sagt, die Abmodi. Ja, ich bedanke mich für das Zuhören eurerseits. Und ich bedanke mich für die rege Teilnahme eurerseits von euch beiden. Florian, du darfst einfach Tschüss sagen.
Tschüss, ich freue mich immer, wenn Nico seine Monologe raushaut. Und damit vielen Dank für die Abmodi. Bis zum nächsten Mal.
Und Nico, du darfst unseren Zuschauern und Zuschauerinnen nochmal den Hinweis geben, dass sie doch gern unseren Podcast teilen und weiterverbreiten mögen.
Genau, be a friend, tell a friend. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt es, gebt es weiter, sagt es euren Freunden. Wir würden uns über jeden weiteren Zuhörer, über jede weitere Zuhörerin freuen. Teilt es auch gerne auf Instagram, liked uns auf Spotify, auch ganz wichtig, oder auf der Plattform, auf der ihr seid. Gebt uns eine Bewertung, schreibt Kommentare, wenn ihr uns nicht gut findet, schreibt uns das bitte auch. Und wenn ihr uns gar nicht leiden könnt, dann tut so, als hättet ihr uns nie gehört. Und damit für die Monologe gern geschehen und tschüss, bis nächstes Mal.
Ich danke dir, Nico. Und hier kommt das Outro. Ciao, ciao.